Es ist einfach ein schwieriges Thema, weil viele Bauherren unschlüssig sind und auch nicht wissen, was die Politik weiter entscheiden wird. Aber wir bringen heute so ein bisschen, ja, Licht ins Dunkle.
Mega interessante Folge mal wieder. Wir haben mit dem Alex gesprochen von der Firma Weiland über den aktuellen Heizungsmarkt und die aktuellen Heizungstechniken. Weil, wie du es gerade gesagt hast, es bewegt sich extrem viel in dem Markt, aktuell in den letzten paar Jahren. Und ich denke, heute haben wir mal wieder einen großen Schritt getan, um da den Bauherren, die gerade sanieren oder neu bauen, weiterhelfen zu können.
150 Jahre feiert auch Weiland und daher sprechen wir mit uns und wir gemeinsam mit Weiland klären so ein bisschen die Bauherren auf. Viel Spaß beim Anhören. Aber warum sind denn die Bauherren aktuell so überfordert?
Ich glaube, das liegt daran, weil im Moment unglaublich viel auf die einprasselt. Also wir haben ja neue Regularien, die im Neubau sowie auch in der Sanierung greifen. Wir haben die Bauzinsen, die hochgehen. Wir haben neue Technologien, die verbaut werden. Also der Wandel hin zur Wärmepumpe ist ein Riesenthema. Und da gibt es einfach wahnsinnig viele Themen, wo sich Bauherren heutzutage ja ein bisschen mit vertraut machen müssen. Und das führt, glaube ich, schon zu Überforderung auch teilweise.
Wir werden ja in der Podcast-Folge noch in das ein oder andere Thema noch tiefer einsteigen. Da freuen wir uns drauf. Aber bevor wir ins Thema einsteigen. Alex, wer bist denn du und warum bist du denn unser Gast?
Ja, mein Name ist Alexander Linder. Ich arbeite bei Weiland Deutschland, ja, mittlerweile schon seit fast 8 Jahren und bin da für das Produktmanagement zuständig. Das heißt im Prinzip, ich plane mit meinem Team, welche Produkte wir in Zukunft als Weiland Deutschland verkaufen wollen, mit welchen Produkten wir unseren Fachpartnern am meisten helfen und dann natürlich am Ende auch den Bauherren was anbieten können, was ja für die auch gut funktioniert in ihren Häusern. Und da reden wir sehr viel mit Fachpartnern, die das auch, die Geräte auch wirklich installieren und leiten letztendlich daraus so ein bisschen ab, welche Entwicklungsprojekte Weiland Deutschland dann in den nächsten Jahren angeht. Also wenn du mit mir sprichst, dann sprechen wir meistens schon über die Ideen von morgen eigentlich, weil da ja noch ein Entwicklungsprojekt gestartet werden muss eigentlich.
Auch interessant. Da bin ich mal gespannt, ob du das ein oder andere vom Stapel lässt, was so auf uns morgen zukommt, ja, sozusagen. Können wir ja herausfinden.
Über alles darf ich nicht immer sprechen, aber ich glaube, für die Richtung das auf jeden Fall.
Sehr gut. Aber Alex, wie hat sich denn dein Job denn entwickelt über die Jahre? Also ist der komplizierter geworden?
Ja, ist auf jeden Fall spannender geworden. Ne? Also wir kommen ja gerade in den Nullerjahren oder Anfang der 2000er noch aus einer Zeit, wo fast ausschließlich Gas- und Ölheizungen verbaut wurden in Deutschland. Und da ging es wirklich so inkrementell voran. Wenn ich ein neues Produkt entwickelt habe, eine neue Gasheizung, dann ging es darum, die Effizienz nochmal ein bisschen nachzuschrauben, ne? Und nochmal ein paar Prozente rauszuholen. Und jetzt geht es eigentlich gerade eher um die Frage, können wir unseren Gebäudebestand in Zukunft mit ganz anderen Technologien erneuerbar heizen? Und deswegen, das ist eine ganz andere und ganz spannende Fragestellung, auf die wir da gerade eingehen. Und es ist eine sehr, sehr viel grüne Wiese auch teilweise für die Entwicklung da.
Sehr spannend. Ich glaube, über die Themen werden wir schon nachher auch nochmal sprechen. Da ist wirklich viel, viel geboten. Vielleicht kam ja, wie du sagst, auch der Wandel so ein bisschen, ja, wurde erzwungen. Ich glaube, manchmal tut es einer Branche auch ganz gut, dass so manche Themen vielleicht irgendwie durch andere Einflussfaktoren reinkommen, dass man sich da nochmal doch neu erfinden muss oder weiterentwickeln muss. Aber vielleicht kannst du erst nochmal so ein bisschen erzählen, was ist denn die Firma Weiland für eine Firma überhaupt und über was für Produkte sprechen wir denn heute?
Ja, die Firma Weiland ist mittlerweile ein 150 Jahre altes Familienunternehmen aus dem schönen Remscheid im Bergischen Land. Groß geworden ist die Firma tatsächlich mit Gasbadeöfen. Also der Johann Weiland hat damals den ersten Gasbadeofen mit geschlossenem fließend Wassersystem letztendlich erfunden. Also das heißt, das Frischwasser oder das Warmwasser wurde nicht mehr verrußt damals. Das war vorher sonst immer der Fall. Und so hat sich die Firma auch über diese 150 Jahre wahnsinnig weiterentwickelt, muss man sagen. Also in den 90er Jahren kam so Brennwerttechnik dazu. Also man hat wirklich nochmal einen Sprung gemacht bei der Effizienz der Gasheizung. Und seit den Nullerjahren, also ungefähr seit 20 Jahren, ist Weiland auch Wärmepumpenhersteller und hat im Prinzip diesen ganzen Wandel, den es da im deutschen Markt gibt, ja auch mitgemacht. Das ging los mit Erdwärmepumpen, die früher hauptsächlich in Neubauten verbaut wurden, bis hin heute zu Luft-Wasser-Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel, die auch sehr weite Verbreitung jetzt in der Modernisierung und Sanierung finden. Also der Anwendungsfall gerade der Wärmepumpe, der hat sich unglaublich verbreitert und das Unternehmen Weiland, ja, ist im Prinzip diesen ganzen Weg mitgegangen. Und wir sind auch mittlerweile ja eigentlich kompletter Systemanbieter für die Elektrifizierung des Heizsystems von Häusern. Also wir bieten ja nicht nur Wärmepumpen fürs Heizen, sondern auch für Brauchwasser an. Wir bieten Photovoltaik gleich mit an. Wir bieten auch kontrollierte Wohnraumlüftung zum Beispiel an, was ja auch immer wichtiger wird. Und so hat sich, glaube ich, auch ja das Geschäft von Weiland sehr, sehr stark verändert, auch nochmal in den letzten 10, 15 Jahren.
Mhm. Ja, das habe ich auch gesehen. Eigentlich bekommt man bei euch alles, wenn man jetzt tatsächlich entweder sein Haus energetisch sanieren möchte oder muss, oder wenn man auch eben neu baut. Das ist schon cool, wenn man dann natürlich auch alles aus einer Hand bekommen kann und dann noch von einer Firma mit so einer langen Tradition. Schon ganz gut. Jetzt ist ja aktuell, gerade in den letzten Jahren, relativ viel Wandel so in der ganzen Branche, Politik, viele neue Gesetzgebungen und so weiter einfach gegeben. Kannst du mal sagen, wie sich da so aktuell die Bauherren vielleicht auch bei euch äußern oder mit was für Problematiken ihr da oder die Bauherren konfrontiert seid?
Das ist ganz unterschiedlich, ne? Also wir haben natürlich auf der einen Seite die Bauherren, die ja, sich irgendwo freuen über die hohen Förderungen, die es ja von staatlicher Seite gibt. Auf der anderen Seite aber auch viele Bauherren, die eine hohe Unsicherheit haben, was denn, sagen wir mal, das Heizungssystem der Zukunft für sie ist. Ne? Weil wenn ich eine Investitionsentscheidung treffe für eine Heizung, dann ist das ja ein Thema für 20, 25, vielleicht auch 30 Jahre. Und ja, die Diskussion auch in den Medien in letzter Zeit haben halt eine extreme Unsicherheit da reingebracht. Mit welcher Entscheidung bin ich denn sicher in Zukunft? Ne? Das merken wir schon, weil wir machen ja auch viel Endkundenberatung. Wir haben ungefähr 20 Kundenforen in Deutschland verteilt, wo auch Endkunden hinkommen und sich beraten lassen, dass da einfach eine große Unsicherheit besteht. Gerade auch, was mit der Gasheizung passiert. Ne?
Wie geht ihr mit der Unsicherheit um oder was kommt denn da konkret? Wie geht ihr damit um?
Ja, letztendlich versuchen wir, sagen wir mal, mit den besten Informationen, die wir haben, da auch zu beraten. Es kann natürlich keiner im Moment voraussagen, wie ist der Gaspreis in 15 Jahren oder wie viel grüne Gase haben wir, ne? Kann Gas überhaupt erneuerbar sein, ne? Auf der anderen Seite sieht man natürlich große Trends, ne? Und wenn man uns fragt, und ich möchte ein Haus modernisieren oder im Neubau sowieso, dann ist für uns erstmal immer die erste Wahl eine Wärmepumpe, weil ich mit der Wärmepumpe tendenziell ja auf der sicheren Seite bin. Auf der einen Seite habe ich ein sehr, sehr effizientes Heizsystem und auf der anderen Seite kann ich, sagen wir mal, heute schon auch einen Einfluss auf die Treibhausgasemissionen meines eigenen Hauses haben, direkt. Ohne dass ich jetzt zum Beispiel auf grüne Gase wetten muss oder ähnliches in Zukunft. Wenn ich mir jetzt anschaue, wie kann sich das Ganze in Zukunft weiterentwickeln, dann habe ich ja zwei Themen. Auf der einen Seite habe ich auf der Gasseite CO2-Steuern, die nach und nach steigen, also Abgaben auf ja, den wirklichen Klimawandel-Impact. Und auf der anderen Seite habe ich beim Strom steigende Anteile an erneuerbaren Energien. Und was viele auch vergessen, gerade mit Blick auf die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe ist ja ein netzdienlicher Verbraucher im Grunde genommen. Also das heißt, ich kann mit einer Wärmepumpe in gewissen Maßen diese schwankenden Angebote im Strommarkt nutzen. Wenn wir einen höheren Anteil an erneuerbaren Strom im Netz haben, dann werden wir ja sehen, dass wir im Sommer, gerade in den Mittagszeiten, sehr viel Photovoltaikstrom haben. Das führt ja heutzutage schon teilweise dazu, dass wir negative Strompreise haben. Oder in sehr windigen Zeiten, dass wir dann gerade nachts günstigen Windstrom haben, weil er nicht abgenommen wird von der Industrie zum Beispiel. Und mit Wärmepumpen kann ich relativ flexibel darauf reagieren. Zum Beispiel kann ich meinen Warmwasserspeicher fürs Trinkwasser relativ flexibel über den Tag auch ja ein bisschen mehr erwärmen, als ich das sonst tun würde. Also genau diese Phasen niedrigen Strompreises nutzen. Ganz ohne eigene Photovoltaikanlage und ähnliches. Und wir glauben, dass gerade mit dem Einzug von flexiblen Stromtarifen jetzt über die nächsten Jahre, da gibt es ja auch tatsächlich eine staatliche Verpflichtung zu, dass auch immer mehr Kunden merken werden, naja, eigentlich profitiere ich ja auch wirtschaftlich sehr stark von einer Wärmepumpe. Und das ist aber so ein Prozess, den wir gerade merken, dass auch immer mehr unserer Kunden, die jetzt meinetwegen 1-2 Jahre eine Wärmepumpe in Betrieb haben, das dann auch weitergeben und sagen, ich habe ja irgendwie 500 Euro gespart im letzten Winter, in der letzten Heizperiode im Vergleich zum Betrieb meiner Ölheizung damals. Und dieses Bewusstsein, ich glaube, das muss einfach jetzt Step by Step in der Bevölkerung ankommen. Mhm. Weil die effizientere Heizung ist die Wärmepumpe in jedem Fall.
Ja, richtig. Und jetzt muss ich aber nochmal fragen, gibt es denn auch so eine intelligente Steuerung, gerade wegen auch den Strompreisen, dass man eben seine Wärmepumpe so steuern kann? Okay, jetzt ist der Strompreis niedrig, alles klar, macht das Brauchwasser jetzt etwas heißer, weil ich muss heute Abend eh duschen, von dem her passt es dann so.
Dass ich heute Abend eh duschen muss, das kann man seinem System sagen, wenn man zum Beispiel eine Integration in ein Smart-Home-System macht. Es gibt aber ganz unterschiedliche Ansätze, was dieses Energiemanagement betrifft zum Beispiel. Also Weiland-Wärmepumpen sind zum Beispiel über eine Schnittstelle ansteuerbar, die nennt sich EE-Bus, das ist ein offener Standard. Und da sind genau diese Use Cases hinterlegt. Also wenn zum Beispiel meine Photovoltaikanlage sagt, du, ich habe gerade Überschussstrom, dann gibt er diese Information an die Wärmepumpe weiter und die Wärmepumpe kann dann sagen, so, ja, ich hätte ein bisschen Platz an, sagen wir mal, Wärme in meinem Puffer und dann mache ich zum Beispiel eine Ladung meines Warmwasserspeichers oder meines Heizungspuffers und nehme somit dann Überschussenergien oder eben günstige Strompreise über einen flexiblen Stromtarif mit.
Jetzt hast du ja gesagt, Wärmepumpen sind gerade das Mittel oder die Heizungsart, die ihr auf jeden Fall empfehlt. Jetzt gerade für Neubau oder auch für Sanierungen? Oder ist die Gasanlage schon bei euch komplett raus?
Also ja, wir sind natürlich immer noch Hersteller von Gasheizungen, aber wir gehen ja diesen Wandel gerade voll mit. Also wir investieren als Unternehmen ja auch sehr stark in die Wärmepumpe. Und wir sind absolut davon überzeugt, dass nicht nur im Neubau, wo die Wärmepumpe schon Standard ist, seit Jahren ja eigentlich, auch in der Sanierung wir ja bis zu 90% der Gebäude definitiv mit Wärmepumpen ausstatten können. Wo dann die Grenzfälle anfangen, das sind teilweise recht alte Gebäude und große Gebäude, wo man aber zum Beispiel auch mit einem Hybridsystem, also einer Kombination von Gasbrennwerttherme und Wärmepumpe, ja dann mit höheren Temperaturen zum Beispiel heizen kann. Aber die Erfahrungen zeigen eigentlich, dass wahnsinnig viele Gebäude mit Wärmepumpen direkt beheizbar sind. Ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Also meine Schwiegereltern haben ein Haus, das ist aus den 50ern. Das sind nicht unbedingt die Jahre, wo die bestgedämmten Häuser gebaut wurden damals. Und wir haben da eine ganz normale Wärmepumpe eingebaut. Das funktioniert ohne Probleme, auch mit Radiatorenheizung. Da haben wir, glaube ich, 2 Heizkörper ausgetauscht, um eine größere Heizfläche zu haben. Aber das war es letztendlich. Und die sparen jetzt Jahr für Jahr definitiv Heizkosten gegenüber der alten Ölheizung von vorher.
Okay, ja, sehr gut. Hört man doch immer wieder oder immer öfter, dass auch so alte Häuser doch mit einer Wärmepumpe betrieben werden können. Oder den Hybridsystem. Wobei bei den Hybridsystemen, die ist dann, glaube ich, in der Anschaffung doch noch relativ teuer, oder im Vergleich. Also muss man sich, glaube ich, wirklich gut überlegen.
Das ist tatsächlich so. Die Förderung für die Hybridsysteme war vor 2-3 Jahren ein bisschen besser. Da wurde auch das Gasgerät zum Beispiel mitgefördert. Das hat man vom Gesetzgeber her dann zurückgenommen. Das heißt, es wird im Hybridsystem nur noch die Wärmepumpe gefördert. Das macht die Förderquote natürlich ein bisschen geringer. Das ist auch ein Grund, warum wir sehen, dass immer mehr Kunden draußen eher auf ein monoenergetisches System, also ein System, was nur über Strom funktioniert und dann statt einer Gasheizung zum Beispiel einen elektronischen Heizstab nutzt, umsteigen, weil einfach die Investitionskosten geringer sind und ich habe auch weniger laufende Kosten. Zum Beispiel muss der Schornsteinfeger nicht mehr kommen, wenn ich nur die Wärmepumpe da habe und nicht ein Hybridsystem. Mhm. Aber in manchen Gebäuden macht es einfach Sinn, weil ich höhere System- oder Vorlauftemperaturen letztendlich brauche.
Ja, ist richtig. Ich kenne nur tatsächlich den Fall. Ist nicht von Weiland die Anlage, aber auch ein Hybridsystem, aber da ist die relativ störanfällig tatsächlich. Mhm. Aber ja, jetzt im Nachhinein muss ich auch sagen, klar, da müssen ja 2 Systeme miteinander matchen und die ist ja wahrscheinlich auch je nach Außentemperatur und Innentemperatur, werden die sich ja wahrscheinlich immer in ihrem optimalen Wirkungsgrad ja irgendwie bewegen und dann so abwechseln. Wahrscheinlich hat man dadurch natürlich auch wieder eine größere Störanfälligkeit, kann ich mir jetzt vorstellen.
Ja, das ist so. Es gibt natürlich verschiedene Betriebsmodi, in denen man die betreibt. Es gibt einen Parallelbetrieb, das heißt, die Gasheizung ist eigentlich immer so ein bisschen mit dabei. Oder es gibt dann auch einen Alternativbetrieb, das heißt, in tieferen Temperaturen bei minus 3 Grad oder so, dann geht die Wärmepumpe aus und nur noch das Gasgerät heizt. Ne? Und das stellt man dann eigentlich immer je nach Bedarf des Gebäudes, ja, der Klimabedingungen ein. Mhm. Und am besten sind meistens natürlich Hybridsysteme, die von einem Hersteller kommen, weil die dann über einen Systemregler auch funktionieren. Theoretisch kann man aber auch Hybridsysteme mit fremden Komponenten zusammenbauen. Dann ist die Regelungstechnik aber nicht so gut aussteuerbar zum Beispiel.
Okay. Was würdest du jetzt aktuell empfehlen, wenn man jetzt neu baut, was da jetzt tatsächlich an Heizungs- und auch Klimatechnik, Lüftungstechnik und so weiter eingebaut werden muss? Und vielleicht als zweite Frage, oder du kannst direkt in deine Antwort auch kombinieren, wenn man jetzt ein älteres Haus, sag mal aus den 60er Jahren, ich glaube, das sind gerade die meisten Häuser, die gerade so saniert werden, was man da vielleicht reinpackt.
Ja, ich glaube, im Neubau ist die Antwort relativ einfach, weil wir ja mittlerweile sehr dichte Häuser haben. Kommen wir da zum Beispiel um eine wohnraumzentrale kontrollierte Wohnraumlüftung eigentlich nicht drumherum. Jetzt sagt man natürlich am Anfang als Bauherr, ja, das ist schon noch ein extra Kostenpunkt, ne, und ich möchte es eigentlich kostengünstig machen, vielleicht über eine Fensterlüftung realisieren. Man muss sich aber auch vor Augen führen, gerade die Lüftung hat mehrere Vorteile, ne. Auf der einen Seite habe ich ein super Feuchtemanagement, also ich werde wenig oder eigentlich sollte ich dann keine Probleme mit Schimmel oder Feuchtigkeit im Haus haben. Das ist gerade bei diesen dichten Häusern sehr wichtig. Auf der anderen Seite habe ich noch einen super Komfortfaktor, weil ich einfach immer Frischluft im Haus habe, ohne mich um Lüftung kümmern zu müssen. Und der dritte Faktor ist tatsächlich auch die Effizienz. Also was wir sehen ist, dass ich zum Beispiel, wenn ich mit einer zentralen Wohnraumlüftung arbeite, dass ich die Wärmepumpe um 20-30% kleiner auslegen kann. Das heißt, ich hole tatsächlich ein bisschen Investitionskosten bei der Wärmepumpe rein. Das, was ich dann in die Lüftung reinstecke, geht natürlich nicht ganz auf, aber das darf man nicht vergessen, dass ein Lüftungssystem eigentlich ein Effizienzbringer ist, ja, gerade im Neubau. Und das Ganze mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ergänzt, die von den Investitionskosten mittlerweile und auch der Effizienz mittlerweile ja auch gegenüber Erdwärmepumpen durchaus nochmal attraktiver ist. Und wer es dann abrunden möchte mit einer Photovoltaikanlage, der hat da, glaube ich, ein System, mit dem er lange Freude hat und wo er einfach ja auch viel Geld sparen kann auf lange Sicht. Gucken wir jetzt auf das 60er-Jahre-Haus, ein bisschen spannender. Da kommt es natürlich auch viel mehr darauf an, was haben wir jetzt da eigentlich. Ne? In den 60ern wurde natürlich auch teilweise unterschiedlich gebaut, aber was wir meistens vorfinden, sind ja Radiatorensysteme. Also Heizkörper, keine Fußbodenheizung oder ähnliches. Und in der Vergangenheit hat man immer gesagt, oh, Wärmepumpe und Radiatoren, das könnte problematisch sein. Das liegt daran, weil Radiatoren eine geringere Wärmeübertragefläche haben im Vergleich zu einer Fußbodenheizung. Und je mehr Wärmeübertragefläche ich habe, desto geringere Vorlauftemperaturen muss die Heizung einbringen, um dann auch wirklich die nötige Wärme abzugeben ins Gebäude. Und geringe Vorlauftemperaturen sind immer super für die Wärmepumpe, weil sie dann effizienter läuft. Bei einer Gasheizung war das nicht so kritisch. Also wenn ich eine Gasheizung mit hohen Temperaturen laufen lasse, ist es auch ineffizienter. Aber der Unterschied zu geringeren Temperaturen ist nicht so schwerwiegend wie bei einer Wärmepumpe. Und deswegen will man da immer drauf achten. Wenn man jetzt in ein 60er-Jahre-Haus reingeht, schaut man sich mal an, wurde schon mal was an der Dämmung gemacht. Manchmal hat man Hohlräume, die man nachdämmen kann oder schon gedämmt hat. Ist was mit den Fenstern passiert? Bei 60er-Jahren wurden mindestens einmal die Fenster getauscht. Das spielt alles dann eine Rolle mit Blick auf die Heizlast, die ich in so einem Gebäude habe. Und in Abhängigkeit der Heizlast, also wirklich die Kilowattzahl, die das Gebäude an Wärme braucht, lege ich dann die Größe der Wärmepumpe aus. Und idealerweise kann ich dann auch ableiten aus den Heizflächen, also den Radiatoren, welche Vorlauftemperaturen ich normalerweise erreichen muss. Und wenn die niedrig genug sind, wir sagen immer so 50 Grad Vorlauftemperatur, da sollte man aus wirtschaftlichen Gründen nicht drüber. Technisch geht das, aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht drüber. Dann kann ich auch mit einem monoenergetischen Wärmepumpensystem da reingehen. Und monoenergetisch heißt immer Wärmepumpe plus elektrischen Heizstab. weil der Heizstab, der heizt zu bei sehr, sehr, sehr niedrigen Temperaturen dann.
Okay.
Das ist aber kein Problem, weil das sind nur sehr, sehr wenige Tage im Jahr. Wenn ich den Heizstab nicht mit reinnehmen würde, dann müsste ich die Wärmepumpe deutlich größer auslegen. Und das wird dann bei der Investition einfach sehr teuer. Deswegen ist das einfach eine wirtschaftliche Abwägung.
Der Heizstab ist direkt dann einfach, der wird mit Strom betrieben.
Genau, das ist quasi ein Direktheizer, sagt man da so zu. Ja.
Aus persönlichem Interesse muss ich jetzt fragen, wenn man jetzt eine Gasheizung zu Hause hat und eine PV-Anlage, dann ist da eigentlich so ein Heizstab auch noch eine sinnvolle Ergänzung, oder? Kann man sicherlich auch nachträglich noch nachrüsten.
Genau, also viele Warmwasserspeicher ermöglichen das, dass man über so einen kleinen Flansch einen ansteuerbaren Heizstab reinbringt. Wenn man viel Überschussstrom hat, kann man den natürlich super in den Warmwasserspeicher einleiten und dann dazu nutzen, klar. Oder man geht irgendwann, wenn man die Gasheizung fürs Heizen noch behalten möchte, zum Beispiel auf eine Brauchwasserwärmepumpe. Die sind so groß wie ein Warmwasserspeicher und da kann ich natürlich den Photovoltaikstrom noch effizienter nutzen dann.
Okay. Müssen wir uns vielleicht im Nachgang nochmal unterhalten.
Ja, gerne.
Jetzt hast ja du gerade die zwei Möglichkeiten gesagt, gerade einmal für Neubau und einmal für Sanierung. Wenn wir jetzt gerade mal auf den Neubau gucken, bezüglich den Fördermöglichkeiten, da ändert sich ja gefühlt fast täglich irgendwelche Regelungen, Fördertöpfe sind erschöpft, dann werden sie wieder neu aufgemacht und so weiter. Wo stehen wir denn heutzutage, beziehungsweise wie hoch kann ich mir denn jetzt meinen Neubau fördern lassen, wenn wir jetzt zum Beispiel gerade mal das Komplettpaket nehmen, was du gerade beschrieben hast, vielleicht noch inklusive einer PV-Anlage?
Im Neubau sind die Förderungen, die haben sich nicht so wahnsinnig verändert, so stark wie jetzt, wie wir das in der Sanierung zum Beispiel sehen. Also wir haben im Neubau immer noch die Möglichkeit, über die KfW-Förderbank mit Krediten zu arbeiten. Da kann ich dir die Zahl gerade tatsächlich gar nicht sagen. Also eine Kreditförderung je nach energetischem Standard, den ich baue, habe ich auf der einen Seite. Und es gibt auch weitere Förderprogramme, wenn ich besonders umweltfreundlich baue, nochmal zusätzliche Kredite oder also zinsvergünstigte Kredite über die KfW-Förderbank zu bekommen. Genau, aber da arbeiten die meistens über zinsvergünstigte Kredite und weniger über direkte Fördermittel, wie es jetzt zum Beispiel in der Sanierung der Fall ist.
Wie ist es dann gerade in der Sanierung? Hast du die?
Genau, die kann ich euch sagen. Also das Förderprogramm in der Modernisierung wird ja genannt Bundesförderung effiziente Gebäude, also BEG. Und die wurde jetzt gerade zum Anfang des Jahres nochmal neu aufgelegt. Vielleicht hat es der ein oder andere aus den Medien auch mitbekommen. Die wurde auch mal unterbrochen. Und jetzt seit Ende Februar kann man da wieder Anträge stellen. Und es ist im Prinzip in zwei Elemente unterteilt. Einmal die Zuschussförderung für Heiztechnik und auf der anderen Seite die Zuschussförderung für energetische Sanierungsmaßnahmen. Und gerade bei der Heiztechnik ist es schon sehr attraktiv, kann man Kosten bis zu 30.000 Euro fördern lassen mit einem Prozentsatz bis zu 70%. Das ist ja schon erheblich. Da gibt es aber bestimmte Bestandteile, die man, sagen wir, einfach bekommt und manche, die nur wenige bekommen zum Beispiel. Man kann zum Beispiel bei den Wärmepumpen immer davon ausgehen, dass man eine Basisförderung von 30% bekommt, je nachdem, wie alt meine aktuelle Heizung ist. Meine aktuelle möglichst fossile Heizung, also eine Gasheizung oder eine Ölheizung, kann ich dann nochmal 20% Klimageschwindigkeitsbonus bekommen. Also wenn die Heizung über 20 Jahre alt ist, dann bekomme ich diese 20% extra, bin also schon bei 50% Förderung. Und ich glaube, das ist so ein Satz, den können viele einstreichen. Und dann gibt's nochmal 5% Effizienzbonus, wenn ich entweder eine Erdwärmepumpe verbaue, weil Erdwärmepumpen per se ein bisschen effizienter sind nochmal als die Luft-Wasser-Wärmepumpen. Ich muss aber auch eine hohe Investition tätigen für die Erdbohrung. Oder wenn ich eine Wärmepumpe nehme, die ein natürliches Kältemittel nutzt. Und da haben wir mittlerweile sehr viele im Markt. Weiland war da auch Vorreiter. Wir haben unsere Haotherm Plus zum Beispiel schon 2019 mit natürlichem Kältemittel eingeführt. Und das natürliche Kältemittel wird deswegen extra gefördert, weil es, wenn es entweicht, einen besonders geringen Einfluss auf das Klima hat, also einen geringen Treibhauseffekt. Also bei Propan sprechen wir da von 2 oder 3 im Vergleich zu CO2. Einem Faktor ist das immer. Es gibt aber auch Kältemittel, die haben so einen Wert von 2000. Also ist schon ein erheblicher Unterschied. Und wenn ich jetzt in meinem Haushalt noch ein zu versteuerndes Einkommen unter, ich glaube, 40.000 Euro habe, dann kann ich im Prinzip die maximalen Förderprozente ausschöpfen und kann mir den Heizungstausch mit bis zu 70% fördern lassen.
Okay.
Das ist, glaube ich, recht spannend im Moment. Und es ist auch noch nicht so richtig klar, wann jetzt diese Förderung auslaufen sollte. Es ist schon eher langfristig angelegt jetzt. Das Einzige, was langsam abschmilzt, das wird dieser Klimageschwindigkeitsbonus sein von 20%. Das wird von Jahr zu Jahr ein bisschen weniger.
Sagt ja auch schon ein bisschen der Name. Ich glaube, das soll mal eben schnell sein. Und ja,
genau.
Deshalb nimmt er wahrscheinlich deshalb auch ab. Was brauche ich denn für Voraussetzungen, um diese Förderungen zu bekommen? Also brauche ich wahrscheinlich einen Energieberater, oder?
Generell ist es im Moment so, dass ich die Förderung beantragen kann für mein selbst genutztes Wohneigentum, also für ein Einfamilienhaus, was ich selber nutze zum Beispiel. Aber andere Antragsteller werden da jetzt nachgezogen im Laufe des Jahres. Also dass auch zum Beispiel der Vermieter oder eine Eigentümergemeinschaft auch Förderung beantragen kann. Letztendlich muss ich mit einem Fachhandwerker, sagen wir mal, ein Heizungsangebot erarbeitet haben, was auch sicherstellt, dass ich ein Heizsystem verbaue, was eine gewisse Jahresarbeitszahl erreicht. Da ist, glaube ich, im Moment die Schwelle von Jahresarbeitszahl 4. Das heißt, das System muss ausgelegt sein und ich brauche ein festes Angebot. Und der Fachhandwerker muss sich im Prinzip auch verbindlich dazu er muss sich eigentlich dazu verpflichten, dann das System auch zu bauen. Also es ist ein verbindliches Angebot, was vorliegen muss. Und dann kann ich damit in die Antragstellung gehen. Ja, das sind die wesentlichen Voraussetzungen. Den Energieberater, den brauche ich letztendlich nicht unbedingt für den Heizungstausch, aber den brauche ich für die andere Förderkulisse, die ich gerade genannt hatte. Also für die energetische Optimierung oder wie es genau heißt, ist im Prinzip die Zuschussförderung für energetische Sanierungsmaßnahmen. Da bekomme ich zum Beispiel, wenn ich einen Sanierungsfahrplan vom Energieberater habe, nochmal 5% extra Förderung für mein Vorhaben. Und da fallen so Vorhaben rein wie Heizungsoptimierung. Da gehört zum Beispiel ein hydraulischer Abgleich rein. Oder wenn ich bei meiner bestehenden Heizung schon mal die Heizkörper tauschen möchte auf größere Flächen, so dass ich mit geringeren Vorlauftemperaturen arbeiten kann und dadurch auch schon mal wieder Energie sparen kann. Aber auch Gebäudedämmung und Fenstertausch zum Beispiel fallen damit rein. Und da geht's bis zu 60.000 Euro hoch, aber der Fördersatz geht da dann nur bis 20%.
Man sieht es ja am Fahrplan und auch an den Förderungen, dass das Thema Wärmepumpe ja was für die Zukunft ist, definitiv. Aber was kannst du denn noch so uns ein bisschen verraten, wie eine Wärmepumpe in der Zukunft denn sein wird? Gibt es da schon einen Ausblick?
Wo wir auf der einen Seite gerade dran arbeiten, ist, dass wir ja gerade die Kältemittel in unserem gesamten Portfolio überarbeiten auf ein natürliches Kältemittel. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, weil einfach bei einer, sagen wir mal, per se schon sehr umweltfreundlichen Technologie der Wärmepumpe dann auch dieses kleine, der kleine Makel des Kältemittels nochmal ausgemerzt wird. Also wenn wir dann wirklich noch mit einem natürlichen Kältemittel reingehen, dann ist der Footprint von so einer Wärmepumpe einfach super im Vergleich zu einem Gasgerät. Da arbeiten wir dran, ist aber auch eine gesetzliche Vorgabe. Das heißt, da wird sich in den nächsten 3 Jahren im Wärmepumpenmarkt generell nochmal viel tun. Auch viele Hersteller, die da an ihrem Portfolio arbeiten müssen. Und das zweite Thema ist auf jeden Fall, dass wir die Wärmepumpe noch intelligenter machen wollen. Also, dass wir gerade an dem Thema Energiemanagement arbeiten wollen. Anbindungsfähigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Also, wenn zum Beispiel Kunden schon ein Smart Home System haben, dass sie einfach ihr Smart Home System mit unseren Wärmepumpen sprechen lassen können. Da geht's von so einfachen Sachen wie Einbindung in Alexa, bis hin zu ganze, Smart-Home-Systeme, die von ganz verschiedenen Herstellern zum Beispiel. Mhm. Und was wir natürlich gerade unseren Fachhandwerkern anbieten wollen, sind sehr, sehr einfache Energiemanagementsysteme. Ihr könnt euch vorstellen, die meisten Fachhandwerker, die jetzt Wärmepumpen installieren, die kommen vielleicht auch aus dem Gasbereich, haben vorher Gasheizungen installiert. Das sind nicht unbedingt diejenigen, die Systemintegration betreiben oder dann Elektroinstallation machen und ähnliches, sondern das sind wirklich Leute, die gerne einfache Systeme verkaufen. Deswegen suchen wir nach Systemen, die Plug and Play sind, wo der Fahrradwerker den Hauseigentümern einfache Systeme anbieten können, die sie vielleicht selber in Betrieb nehmen können, zum Beispiel wo ich selber meine PV-Anlage einbinden kann, um dann aus meiner eigenen PV-Anlage, die vielleicht schon da ist, möglichst effizientes System bauen kann zusammen mit der Wärmepumpe.
Sehr gut. Und auch, ihr habt tatsächlich, ihr habt den Kunden zugehört und ihr wisst, was wirklich, glaube ich, gebraucht wird. Kann ich nämlich aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Das ist nicht immer ganz einfach. Und tatsächlich, wie du es ja auch gesagt hast, tatsächlich kommen ja oft die Installateure mehr aus dem Gasbereich, dass dann oft ein Elektriker wirklich noch benötigt wird, um eben die Wärmepumpe zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Und ich glaube, wenn das einfacher ist, dann ist es wirklich gut. Noch eine Frage habe ich tatsächlich. Stimmt es, dass man ja für eine Wärmepumpe oft ja einen eigenen Stromtarif bzw. Stromzähler hat, dass man ja gar nicht so einfach den PV-Strom dafür nutzen kann? Oder ist das so ein Gerücht?
Also erstmal, genau, müssen tut man das nicht. Also man kann zum Beispiel mit einem normalen Hausstromzähler die Wärmepumpe einfach mitbetreiben. Das hat man aber in der Vergangenheit auch schon nicht so gerne gemacht, weil es ja recht attraktive Wärmepumpenstromtarife gibt. Die sind dann meinetwegen so circa 5 Cent günstiger als der normale Hausstromtarif. Es gibt auch Lösungen, wie ich dann meinen eigenen Photovoltaikstrom gemeinsam mit der Wärmepumpe nutzen kann. Genau, was du ja angesprochen hast, ist, dass wenn ich 2 Stromzähler habe, dann kann ich meine Photovoltaikanlage theoretisch nur über einen Stromzähler laufen lassen und der Wärmepumpenzähler bleibt außen vor und dann kann ich meinen eigenen Strom nicht nutzen. Es gibt aber eine sogenannte Kaskadenschaltung und diese Kaskadenschaltung ermöglicht mir im Prinzip, meinen Photovoltaikstrom im ersten Schritt für die Wärmepumpe zu nutzen. Und wenn die Wärmepumpe nicht mehr durstig ist nach Strom und ich habe immer noch Überschussstrom, dann nutze ich den für den Haushaltsstrom. Und wenn ich im Haushalt keinen Strom mehr brauche, dann wird es erst eingespeist. Also das ist schaltungsseitig schon realisierbar gut und mittlerweile eigentlich dann auch Usus, genau, Standard. Okay. Wo sich bei den flexiblen Stromtarifen, da tun sich einige Anbieter momentan noch schwer, wenn ich einen Wärmepumpenstromzähler noch zusätzlich habe. Das ist noch nicht überall möglich, aber da glauben wir jetzt auch dran, dass das in den nächsten 1-2 Jahren dann kein Thema mehr sein wird.
Das ist gerade ganz witzig gewesen, Ju, und zwar sei innovativ, hör auf deine Kunden, ist tatsächlich ein Leitspruch von Weiland. Ist echt witzig, dass du das gerade immer noch gesagt hast. Aber eure Kunden, wo bekommen die jetzt noch mehr Informationen bei euch denn her?
Genau, also wir haben da natürlich mehrere Möglichkeiten. Auf der einen Seite haben wir unsere Internetseite weiland.de, wo man sich relativ breit erstmal informieren kann über unsere Produkte, ne, aber auch zum Beispiel, was die Förderung angeht. Und da kann man sich zum Beispiel auch nochmal eine persönliche Beratung holen. Ich hatte es am Anfang gesagt, wir haben ungefähr 20 Kundenforen verteilt in ganz Deutschland. Da stehen auch unsere Geräte, wenn man sich das mal anschauen möchte. Aber in diesen Kundenforen sitzen auch ja eigentlich unsere Planer, also die Systeme für unsere Kunden mitplanen. Und die machen auch Endkundenberatung. Also man kann sich im Prinzip einen Termin holen und dann trifft man sich mit dem Planer vor Ort, kann sich das Gerät auch ansehen und sich dort für das eigene, ja, Objekt dann nochmal eine Beratung holen. Genau. Und ansonsten vermitteln wir natürlich auch gerne Fachpartner, die wir in ganz Deutschland verteilt haben.
Mega, das packen wir auf jeden Fall alles mit in die Shownotes mit rein, dass die Leute unter der Folge den öffentlichen Podcast-Portal nochmal draufklicken können. Also ist alles dabei, nehmen wir alles mit rein. Und Alex, Hammer, wir hoffen, dass wir so ein bisschen die Sorgen und Ängste nehmen konnten, den Hörern, den Bauherren, dass sie einfach wissen, was ist gerade aktuell Lage. Vielen Dank für deine Insights und danke fürs Zuhören und bis bald.
Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut, dabei zu sein heute.
Danke dir. Ciao.